ARD.
Moin, liebe Zuhörende, liebe HörerInnen. Ich bin Ole Wackermann und rede normalerweise ja nicht so mit euch. Ich persönlich finde das vollkommen okay, wenn andere so reden. Schwierig wird's ja dann, wenn jemand gezwungen wird, nicht zu gendern oder eben zu gendern. Und um so einen Fall ging es heute in Hamburg vor Gericht. Eine Mitarbeiterin des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie streitet sich mit ihrem Arbeitgeber, weil sie gendern sollte. Wie das ausgegangen ist, das klären wir gleich. Außerdem gucken wir auf den Streik im öffentlichen Dienst in Hamburg. Und ihr bekommt hier exklusive Einblicke in eine Baustelle, die immer wieder für Schlagzeilen sorgt. Das Haus der Erde der Hamburger Uni. Das ist immer noch nicht fertig und wird immer teurer. Wir haben Donnerstag, den 5. Februar. Schön, dass ihr dabei seid.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Das kommt auch nicht so oft vor, dass es so viel Aufmerksamkeit erregt, wenn sich vor dem Hamburger Landesarbeitsgericht eine Beschäftigte mit ihrem Arbeitgeber streitet. In dem Fall heute waren aber viele Journalistinnen und Journalisten da und die Hamburger Initiative gegen Gendersprache. Darum ging's. Eine Angestellte des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie sollte in einem Text komplett gendern. Sie weigerte sich und ihr wurde gekündigt. Dagegen hatte sie sich gewehrt und sie hatte schon in erster Instanz Recht bekommen. Ihr durfte also nicht gekündigt werden. Und dagegen hatte nun der Arbeitgeber Berufung eingelegt. Elke Spanner hat die Verhandlung verfolgt. Elke, hat die Frau auch in dieser Instanz Recht bekommen?
Ja, sie hat auch in dieser Instanz Recht bekommen. Man muss aber sagen, aus formellen Gründen. Du hast es schon gesagt, es waren sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer da. Man hat da so ein Grundsatzurteil eigentlich mal zum Thema Gendern erwartet. Aber de facto gab es das nicht. Der Vorsitzende Richter, der hat im Urteil gesagt, es ist grundsätzlich so, soweit hat er sich dann doch aus dem Fenster gelehnt, dass Arbeitgeber die Beschäftigten anweisen dürfen zu gendern. Und das müssen sie dann natürlich auch tun. Ergo, wenn sie es nicht tun, können sie gekündigt werden. Aber in diesem Fall war es so, dass die Frau ein Dokument verfasst hatte als Strahlenschutzbeauftragte, das sie gar nicht verfassen dürfen in ihrer Funktion. Das hätte eigentlich nämlich der Strahlenschutzverantwortliche machen müssen.
Oh.
Oder er hätte es ihr übertragen müssen und das hat er nicht korrekt getan. Und deswegen sagte der Richter letztendlich, ob sie richtig gegendert hat, ja oder nein, ist völlig egal, weil sie dieses Schreiben gar nicht hätte schreiben müssen. Also kommen wir gar nicht zu der Grundsatzfrage.
Okay, die Sprache ist auf jeden Fall auch ohne Gendern schon kompliziert genug. Darauf kann man sich vielleicht noch einigen. Aber worum ging es denn eigentlich genau in diesem Streit? Was war das für ein Text und was sollte sie da schreiben?
Also es war eine Strahlenschutzanweisung. Und sie hat da auch zum Teil durchaus gegendert. Sie hat manchmal dann männliche und weibliche Formen benutzt oder auch mal so eine neutrale Formulierung benutzt, aber halt nicht durchgängig. Und deswegen wurde sie abgemahnt. Und ihr Beispiel heute war immer, sie hat gesagt, na ja, oder ihre Anwältin hat es für sie gesagt, wenn sie jetzt an den Stellen, da halt wo sie es hätte noch machen sollen, gegendert hätte, dann wäre die Sprache so unklar gewesen. Ihr Beispiel war, an einer Stelle stand ein ermächtigter Arzt. Und da hat ihre Anwältin argumentiert, wenn man aus dem ermächtigten Arzt, zum Beispiel jetzt geschlechterneutral, eine fachärztliche Person machen würde, dann wäre gar nicht mehr klar, wer eigentlich genau damit gemeint ist. Das war so ihr Beispiel, aber da hat dann wiederum der Anwalt der Behörde gegengehalten, na ja, sie hätte ja einfach nur schreiben können, Arzt oder Ärztin, dann wäre die Sache auch gut gewesen.
Also alles nicht so einfach unterm Strich und ich habe ja auch schon erwähnt, die Initiative gegen Gendersprache war auch anwesend im Gerichtssaal. Kann die sich über einen Erfolg freuen aus ihrer Sicht oder ist das Ganze doch etwas komplizierter?
Nein, über einen Erfolg freuen können sich da die Gender-Gegnerinnen und Gegner nicht, weil es eben kein Grundsatzurteil war. Das hat der Richter auch nochmal gesagt. Und er hat halt gesagt, doch grundsätzlich dürfen Behörden ihre Mitarbeitenden anweisen. Aber in diesem konkreten Fall ist das einfach nicht korrekt erfolgt. Also es war so ein Prozess, der in meiner Wahrnehmung schon irgendwie ideologisch geführt wurde. Aber letztendlich ist er einfach so rein technisch, rechtlich entschieden worden.
Und wer sich ja vielleicht freuen kann, ist die Angestellte selbst. Die hat ja Recht bekommen. Was ist jetzt mit ihr? Arbeitet sie weiter?
Ja, sie hat auch die ganze Zeit weitergearbeitet. Es war so, dass sie ja vor dem Arbeitsgericht letztes Jahr auch schon Recht bekommen hatte. Da war dann entschieden worden, dass sie weiter beschäftigt werden muss, weil die Kündigung dann nach auch schon Auffassung des Arbeitsgerichtes nicht rechtens war. Sie ist nach wie vor in der Behörde, ist auch nach wie vor Strahlenschutzbeauftragte. Ich habe mit ihr auch noch mal kurz gesprochen und habe sie gefragt, ob sich jetzt so das Arbeitsklima um sie herum geändert habe durch ihr Verhalten und durch ihre Klage. Und hat sie dann so gesagt, nee, es gäbe so schon so ein paar Kollegen, Kolleginnen, die hätten sich mehr zurückgezogen. Andere aber wären noch näher an sie rangerückt. Und dann habe ich sie gefragt, wovon hängt das denn ab? Und dann hat sie gegrinst und hat gesagt, naja, von der Gesinnung. Also aus ihrer Sicht durchaus eine ideologische Frage.
Sehr spannender Prozess heute. Vielen Dank, Elke.
Sehr gerne.
Wir hatten ja gestern schon hier im Podcast drüber gesprochen. Heute gab es in Hamburg wieder einen großen Warnstreik im öffentlichen Dienst. Zum Beispiel in der Nachmittagsbetreuung an manchen Schulen. Statt zur Arbeit zu gehen, waren rund 3000 Beschäftigte in der Innenstadt unterwegs. Ja, so hat sich das angehört, als sie mit Fahnen, Trillerpfeifen und lauten Sprechchören vom Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof zur Finanzbehörde am Adolfsplatz gezogen sind, um deutlich zu machen, worum es ihnen geht.
Wir haben das große Problem, dass wir zu wenig Personal haben. Wir kriegen keinen Nachwuchs, der für die Entgelte, die gezahlt werden, in Hamburg arbeiten möchte und auch in Hamburg leben kann überhaupt.
Ich bin heute hier, weil ich es ein Unding finde, dass es Hamburgerinnen und Hamburger gibt, die im öffentlichen Dienst arbeiten und die Wohngeld beantragen müssen, obwohl die einen Arbeitsplatz haben. Ich finde das einfach eine Frechheit.
Verdi fordert 7% mehr Lohn, mindestens aber 300 Euro mehr pro Monat. Das nennt der Verhandlungsführer der Länder, Finanzsenator Andreas Dressel, immer noch eine astronomische Forderung. Er meint, wir haben doch schon was angeboten.
29 Monate Laufzeit. Wir sind bereit, auch über der Inflation abzuschließen. Das heißt, es ist dann ein Abschluss auch etwas über 5%. Wir haben Angebote gemacht für Schicht- und Wechselschichtzulage, für ein Azubi-Paket. Es ist eigentlich schon sehr viel, was auf dem Tisch liegt. Deswegen ärgere ich mich ein bisschen darüber, dass von Gewerkschaftsseite so getan wird, als hätten wir nichts angeboten. Das ist schlicht falsch.
Nächsten Mittwoch startet dann die dritte Verhandlungsrunde in Potsdam. Und für den Tag davor, für Dienstag, hat Verdi gerade wieder zum Warnstreik aufgerufen. Das Haus der Erde, das hört sich ja schon vom Titel her ziemlich wichtig an und war mal ein echtes Vorzeigeprojekt für Hamburgs Uni. Ein riesiger Neubau in roter Baum für die Klimaforschung mit schicken Laboren und allem Zip und Zap. Ja, mittlerweile sagen aber viele, was rund ums Haus der Erde passiert ist, das ist ziemlich unterirdisch. Die Kosten sind explodiert, von ursprünglich 117 Millionen Euro sind die auf 425 Millionen geklettert. Inflation, Ukraine-Krieg, das hat das Haus der Erde so teuer gemacht. Also erst hatte man kein Glück und dann kam noch ein Wasserschaden dazu. Aber wie sieht's denn aus im immer noch nicht fertigen Haus der Erde? Das konnte sich Jenny Witt heute mal ansehen. Jenny, nimm uns mal mit den Ohren. Du hast ja so exklusive Einblicke bekommen. Was hast du gesehen, gehört, möglicherweise gerochen?
Ja, da kommen wir gleich zu. Also, das ist ein echt beeindruckendes Gebäude, alleine von seiner Größe her. Ne? Man kennt es ja als diese Riesenbaustelle an der Ecke am Schlump Bundesstraße. Und da durften wir heute reingucken. Das war wirklich toll. Heute waren wir vor Ort mit Finanzsenator Andreas Dressel, Wissenschaftssenatorin Mariam Blumenthal und dazu noch Jens Kerkhoff, dem Geschäftsführer von GMH, Gebäudemanagement Hamburg. Das ist das städtische Immobilienunternehmen. So, wenn man da reinkommt, dann ist man in diesem riesigen Foyer mit so einer goldfarbenen Täfelung und Säulen, die so den Blick nach oben lenken. Das ist so ein Atrium. Und man schaut wirklich diese lange Treppe hoch. Die sind wir dann auch hochgelaufen in die oberen Etagen. Riechen, ich weiß, woran du denkst, das ist der Wasserschaden, ne? Tut man nichts Auffälliges. Hören tut man durchaus noch ein bisschen. Und zwar Baustelle, also Bohren, Maschinen, ein bisschen griechische Musik, wo jemand arbeitet. Und diese Arbeiten, die sind gerade im Keller noch wirklich sichtbar. Also dort, wo der Wasserschaden im Sommer 24 war. Im Rest des Gebäudes würde man eigentlich schätzen, dass es bald einzugsbereit ist. Also die Büros, die Flächen, die sehen ziemlich fertig aus.
Kannst du jetzt besser nachvollziehen, nachdem du das alles gesehen hast, wo die Probleme liegen?
Also ich kann vor allem das Ausmaß der Nacharbeiten besser nachvollziehen. Also Stichwort die Lüftungsanlage. Die geplante Lüftungsanlage war einfach nicht geeignet für dieses Gebäude. Deswegen musste eine neue dazugebaut werden. Und diese Lüftungszentrale ist so groß wie eine Turnhalle. Das ist eine von dreien. Also die musste eben wegen ihrer Größe bis in 16 Meter Tiefe unter das Gebäude gesetzt werden. Und gut, dann gab es noch andere Faktoren wie die Corona-Pandemie, die hat vieles verzögert. Und dazu noch Pfusch am Bau, muss man auch sagen. Da haben einige Firmen wirklich nicht gut gearbeitet. Es musste nachgebessert werden und von denen will sich die Finanzbehörde vor Gericht das Geld zurückholen. Und drittens gab es laut Andreas Dressel auch immer wieder Nachforderungen von den zukünftigen Nutzern. Das sei natürlich schwierig, wenn das Gebäude schon geplant war.
Was will der Senat denn jetzt aus all diesen Problemen lernen, damit es bei künftigen Projekten besser läuft?
Also erstens sehr viel klarere Kommunikation gleich von Anfang an, damit alle ganz klar verstehen, welche Anforderungen das Gebäude erfüllen muss. Zweitens schärfere Kontrollen, wie der Bau dann vorangeht. Das hat uns Herr Dressel heute auch nochmal bestätigt. Und drittens eine neue, vereinfachte Bauweise, wo das möglich ist.
Es wird immer auch hochtechnische Forschungsgebäude geben. Das ist auch einfach nötig für eine exzellente Wissenschaft. Aber wir müssen organisieren, dass das nicht gemischt wird normale Bürobauten, normale Seminarbauten mit hochtechnischen Forschungsbauten, sondern das muss so jeweils gekapselt sein. Hier ist alles miteinander direkt verwoben.
Ja, das wird aber auch nicht immer einfach sein. Ne? Ich denke, das wird immer ein Kompromiss bleiben. Aber das ist so die, der Ausblick, den Andreas Dressel heute lieferte.
Gibt es denn für das Haus der Erde mittlerweile überhaupt einen Eröffnungstermin? Du hattest ja vorhin gesagt, 2019 sollte das ursprünglich fertig werden. Sind wir da jetzt ein bisschen schlauer, wann es jetzt klappt?
Also zum Eröffnungstermin nicht wirklich, den gibt es nämlich noch nicht. Aber das Gebäude soll auf jeden Fall in den nächsten Monaten an die Universität Hamburg übergeben werden. Das sagt Jens Kerkhoff von GmbH.
Aktuell planen wir auf jeden Fall die Übergabe zum Sommer, insbesondere im Bauteil Ost. Das heißt, die gesamten Büros, die wir dann relativ früh in die Nutzung geben können. Und bei den Laboren ist es so, dass wir hochkomplexe Labore haben, wo wir auch den Nutzer benötigen, mit dem wir dann gemeinsam Inbetriebnahmen durchführen.
Ganz zusammengefasst, Teile werden nutzbar sein im Sommer, Teile nicht. Und das wird sich dann ergeben, wie lange das noch dauert. Und wenn das Gebäude dann aber wirklich in Betrieb geht, selbst in Teilen, dann wird es natürlich ein absolutes wissenschaftliches Highlight für Hamburg. Und davon sind auch Andreas Dressel und die Wissenschaftssenatorin Marian Blumenthal überzeugt.
Die Elbphilharmonie der Wissenschaft, eine schwierige Anfangsgeschichte, aber jetzt sind alle begeistert. Und das wird bei diesem Gebäude auch so sein.
Ja, und am Ende werden hier über 2000 Menschen ein- und ausgehen. Die werden hier forschen, lehren, studieren.
Ja, genau. Die Menschen, die da arbeiten und studieren sollen, ich meine, die warten ja auch schon sehr, sehr lange auf diese Räumlichkeiten. Das wird also bestimmt ein sehr großer Moment, wenn sie da einziehen können. Und auch für die Fußgänger, die dann den Fußweg auf der Seite wieder benutzen können an dieser sehr stark befahrenen Straße.
Na, hoffen wir, dass dann Ende gut alles gut wird. Allerdings, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, wird das Gebäude ja erstmal übergeben. Könnten da nicht neue Probleme auftauchen, dass die zukünftigen Nutzer vielleicht sagen, oh, hier haben wir noch einen Mangel entdeckt. Also ist da wirklich ein Ende der Fahnenstange in Sicht der Probleme?
Das kann man schwer sagen. Also ich denke, jedes neue Gebäude, das du in Betrieb nimmst, gerade mit diesen Dimensionen, das wird immer mal Probleme aufwerfen. Das ist auch normal. Ich glaube, die Dinge, die alles verzögert haben, sollten jetzt ausgeräumt sein. Aber ich bin da keine Expertin. Das können wirklich nur die Menschen beurteilen, die direkt an diesem Gebäude arbeiten. Ich denke mir aber, nach dieser Vorgeschichte werden sie sehr gut aufpassen, dass sie ein wirklich betriebsbereites Gebäude übergeben.
Vielen Dank, Jenny. Und außer dir war auch noch der Kollege Christian Becker vom NDR Hamburg-Journal dabei bei dieser exklusiven Führung durchs Haus der Erde. Bilder aus dem Inneren, die seht ihr heute Abend also im NDR Fernsehen oder auch in der NDR Hamburg-App. Ja, raus aus Hamburg, rein in die Sonne. Das kann ich mir auch gerade ganz gut vorstellen und das geht offensichtlich nicht nur mir so. Trotz Krise und Geldsorgen, der Trend geht offenbar zum Zweit- und Dritturlaub. Das hat die repräsentative Tourismusanalyse der Hamburger Stiftung für Zukunftsfragen ergeben. Anja Grigoleit kennt die Studie ganz genau und hat auch mit der Stiftung gesprochen, die ja diese Studie jedes Jahr rausbringt. Anja, es gibt einen Trend zum Mehrfachreisen, also mehr Urlaub?
Ja, auf jeden Fall. Also mehr wegfahren, sage ich mal. Mehr Urlaub, das hängt ja immer auch ein bisschen vom Arbeitgeber ab. Wie viele Tage hat man eigentlich? Aber in der Umfrage heißt Urlaub, wenigstens 5 Tage am Stück verreist gewesen zu sein. Und immerhin 64% haben das getan. Jeder Vierte war sogar 2-mal unterwegs, jeder Fünfte sogar 3-mal oder noch öfter.
Können oder wollen sich die Deutschen nach wie vor viel Urlaub leisten? Merkt man da noch keine Krise?
Nee, nicht so wirklich. Also du sagst es, wer es sich leisten kann, der fährt häufiger weg. Eben besser Verdienende, hatten wir ja gesagt, sehr viel mehr. Im Schnitt gaben die Deutschen im vorigen Jahr knapp 1.640 Euro pro Kopf im Urlaub aus. Das ist ein neuer Rekord. Bei Fernreisen natürlich mehr, also im Schnitt 2.700 Euro. Wer in Deutschland geblieben ist im Urlaub, der war mit knapp 1.200 Euro dabei. Aber wie gesagt, im Schnitt ist es um 100 Euro gestiegen, aber das heißt pro Kopf. Wenn du mit einer 4-köpfigen Familie unterwegs bist, heißt das 400 Euro mehr.
Das ist dann ja auch ein Effekt durch die Inflation. Nicht, weil sich die Leute mehr Urlaub leisten wollen, sondern sie müssen einfach mehr ausgeben. In der Tourismusanalyse wird ja auch immer nach vorne geguckt. Wird dieses Jahr auch wieder so viel gereist?
Vermutlich ja. Also Ulrich Reinhardt spricht von einer anhaltend hohen Reiselust. 2/3 der Bundesbürger haben bereits jetzt konkrete Pläne, sitzen also quasi auf gepackten Koffern. 16% werden wohl gar nicht unterwegs sein, das wissen sie auch schon. Und die anderen sind so ein bisschen unsicher. Also da weiß man nicht, warten sie jetzt auf ein passendes Angebot oder gucken sie sich die Weltlage an oder das Wetter. Das ist alles noch so ein bisschen unsicher.
Du sprichst die Weltlage an. Wie sieht es eigentlich mit den USA aus? Schreckt da der Faktor Donald Trump vielleicht ab oder die allgemeine politische Lage?
Also im letzten Jahr noch nicht so wirklich, aber am besten kann das Studienleiter Ulrich Reinhardt erklären.
Wir kennen es ein Stück aus der Vergangenheit, also auch ganz gleich, ob es damals Erbil in der Türkei war, die Diskussion um Erdogan, ob es Nordafrika war. Natürlich, wenn Anschläge waren, sind wir ausgewichen auf andere Destinationen. Danach das Jahr sind die Deutschen genauso wieder zurückgekommen. Also davon lassen sich die Bundesbürger nicht abschrecken. Vielleicht könnte man natürlich aber auch sagen, die Zahlen wären noch deutlich besser, wenn Trump nicht da gewesen wäre, aber auf alle Fälle kein Rückgang.
Es hängt, wie gesagt, auch immer mit ein bisschen mit den Preisen zusammen. Aber wer in die Rocky Mountains fährt zum Skilaufen oder wer irgendwie nach Kalifornien fährt, dem ist Trump im Grunde genommen gerade mal so ein wenig egal.
Und das kostet dann vermutlich auch noch mehr als 400 Euro. Vielen Dank, Anja. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen wunderbaren Feierabend. Kommt gut nach Hause, trotz Eis und Schnee und trotz der vielen Staus in Hamburg. Laut dem neuen ADAC-Staureport sind die Chancen in Hamburg, in einen Stau auf der Autobahn zu geraten, bundesweit am größten. Vor einem Jahr war es in Berlin noch schlimmer. Das hat sich jetzt gedreht. Mehr Infos dazu findet ihr in der NDR Hamburg App. Und eine frische Folge Hamburg heute gibt's dann morgen wieder. Dann mit Elke Spanner. Macht's gut und bis bald.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.